Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Herzlich willkommen, ich bin Julia Lai. Wir beschäftigen uns in dieser Podcast-Folge mit dem Thema Geschwister und Religionen. Und als ich mich auf das Thema vorbereitet habe, da habe ich im Internet zunächst mal so ganz allgemein nach bekannten Zitaten und Redewendungen zum Thema Geschwister geschaut, einfach weil ich wissen wollte, was andere damit verbinden. Wirklich viel Kluges habe ich dabei erstmal nicht gefunden. Dafür stößt man aber ziemlich schnell auf so mittelwitzige Sprüche und Zitate, die sich manche Menschen auf T-Shirts drucken lassen oder in der Wohnung aufhängen. Hier mal eine kleine Auswahl.
Wir sind Geschwister. Denke immer daran. Wenn du hinfällst, helfe ich dir auf, sobald ich aufgehört habe zu lachen.
Mit Geschwistern aufwachsen heißt, beim Essen holen die Fernbedienung mitzunehmen, damit sie nicht umschalten können.
Ich bin mit Geschwistern aufgewachsen. Ich weiß, wie man teilt. Entweder du bist schnell genug oder du hast Pech gehabt.
Geschwister sind die einzigen Menschen, über die man sich pausenlos aufregt, die man aber trotzdem unendlich lieb hat.
Interessant fand ich ja die Zwiespältigkeit, die sich hier ausdrückt. Einerseits sind Geschwister eben die Menschen, die einen das ganze Leben lang begleiten. Und andererseits sind sie oft auch Rivalen. Egal, ob es dann dabei um den Nachtisch, um die Elternliebe oder irgendwann um das Erbe geht. Und genau diese Mischung von tiefer Verbundenheit und Konkurrenzdenken, von Liebe und ja, manchmal auch Hass, die findet sich auch in den Geschwistererzählungen vieler Religionen. Aber starten wir mal ganz am Anfang der Geschichte, nämlich bei den Schöpfungsmythen. In denen spielt fast immer eine sehr spezielle Form der Geschwisterliebe eine Rolle, der Inzest. Er kommt in Mythen der alten Ägypter vor, bei den Peruanern, den Persern, Japanern, Griechen und Germanen. Und auch im Alten Testament gibt es die Geschwisterehe. Doch heißt das, dass er auch in der Realität erlaubt war? Christian Berndt weiß mehr dazu.
König Sarastro appelliert an die Weisheit von Isis und Osiris. Das göttliche Paar steht in Mozarts Zauberflöte für den Geist der Aufklärung. Isis und Osiris sind nach altägyptischer Religion nicht nur die Urenkel des Schöpfergottes, sondern auch Geschwister und Ehepartner. Dem Mythos nach wurde Osiris von seinem Bruder Seth getötet, der nach dem Mord die Leiche in 14 Einzelteile zerlegte und übers ganze Land verteilte. Die todunglückliche Isis sammelte die Körperteile wieder ein und setzte sie zusammen, nur Osiris Geschlechtsteil fehlte. Isis ließ es nachbilden und sich vom toten Osiris befruchten. Aus diesem posthumen Liebesakt entstand Horus, der erste Pharao. Geschwisterinzest steht nicht nur in Ägypten am Beginn der Schöpfung.
Ich kenne keine Religion, in der kein Inzest vorkommt. Selbst die jüdisch-christliche Religion beruht ja darauf. Adam und Eva müssen sich ja irgendwie fortgepflanzt haben, deren Kinder dann und deren Kindeskinder.
So der Althistoriker an der Universität Halle-Wittenberger Stefan Pfeiffer. Kain und Abel heirateten ihre Schwestern, Zeus und Hera waren ein Geschwisterehepaar, genau wie die germanischen Götter Frey und Freya. Allerdings hatten Inzestmythen selten zur Folge, dass der Inzest auch im Volk populär wurde. In Athen war die Geschwisterehe zwar erlaubt, aber gesellschaftlich verpönt, in Rom war sie dagegen verboten. Anders hielten es die griechischstämmigen Ptolemäer mit dem Inzest. Ptolemaios I. war ein General Alexanders des Großen. Nach dessen Tod 323 v. Chr. Übernahm Ptolemaios die Herrschaft über das von Alexander eroberte Ägypten und begründete die Dynastie der Ptolemäer. Sein Sohn führte die Geschwisterehe bei Hofe ein.
Ich denke, es hat auch mit der fehlenden Legitimation der Dynastie zu tun. Zu Beginn Ptolemaios I. war ein Würdenträger Alexanders des Großen, aber er stammte aus einer vollkommen unbedeutenden Familie. Und hier musste nun irgendeine Form von charismatischer Legitimation geschaffen werden, um diese Dynastie überhaupt begründen zu können.
Die Ptolemäer schufen einen religiösen Kult um das Geschwisterpaar. Die Inzestehe sollte ihre Gottgleichheit betonen, das dynastische Blut rein und damit die Königsfamilie einzigartig halten. Aber für die griechische Bevölkerung des Reiches war diese Verbindung anstößig.
So schrieb dann ein Dichter am Hof der Ptolemäer selbst: Den Stachel stößt du in ein unerlaubtes Loch, Ptolemaios.
Die Ptolemäer beriefen sich auf die Geschwisterpaare Zeus und Hera und Isis und Osiris. Deshalb glaubten schon antike Autoren, es habe in Ägypten eine uralte Tradition königlicher Geschwisterehen gegeben.
Lange Zeit war man davon ausgegangen, dass in Ägypten die Geschwisterehe durchaus üblich war, bis man dann festgestellt hat, ja, die Ehefrau wird eben gerne auch Schwester genannt. Das heißt, nur weil eine Ehefrau Schwester genannt wird, heißt das nicht, dass das wirklich die genetische Schwester eines Mannes war.
Genealogische Untersuchungen zeigen, dass in den Pharaonendynastien Geschwisterinzest vor den Ptolemäern nur selten vorkam. Möglicherweise ist die Geschwisterehe ein Grund dafür, dass ptolemäische Königinnen wie Kleopatra eine für ihre Zeit einzigartige Machtfülle erlangten. Die Vorstellung, durch Inzest die Dynastie reinzuhalten, gab es auch in anderen Kulturen. Die Inka-Herrscher heirateten ihre älteste Schwester. Die Mythos nach haben die Geschwister Sonnengott und Mondgöttin gemeinsam den ersten Inka gezeugt. Dem Volk war die Inzestehe streng verboten. In Ägypten dagegen wurde die Geschwisterehe unter den Ptolemäern irgendwann auch im Volk üblich. Zeitweise waren etwa 14% der Ehen Geschwisterehen. Ein ähnliches Phänomen gab es im alten Iran, wo etwa 1000 Jahre lang bis zum 12. Jahrhundert die Inzestehe wahrscheinlich erlaubt war. Laut Mythos soll Urkönig Hima die Geschwisterehe eingeführt haben, denn er und seine Schwester Jinak waren unwissentlich mit Dämonen verheiratet. Als Jinak dahinter kam, schlief sie mit ihrem Bruder und die Dämonen wurden vertrieben. In den religiösen Pahlavi-Schriften aus dem 9. Jahrhundert nach Christus wird die Heirat in der Kernfamilie als die vollkommenste Verbindung gefeiert. Sie fördere, hieß es, den Zusammenhalt von Familie und Gesellschaft. Maßgeblich propagiert wurde der Inzest von der Priesterkaste der Zarathustra-Religion, die ihn als rituelle Fortführung göttlicher Praxis feierte. Ein wichtiger Grund für die Priester war wohl, damit Einfluss bis ins Privatleben der Gläubigen nehmen zu können. Während die Priesterschaft des alten Iran den Inzest als gemeinschaftsfördernd feierte, sollte im Judentum das Inzestverbot die Gemeinschaft festigen.
Inzest definiert weniger, was verboten ist, sondern über das Verbot, was dazugehört.
Nach der Zerstörung Jerusalems durch die Babylonier im 6. Jahrhundert vor Christus, so der Theologe an der Universität Erlangen-Nürnberg, Friedrich Fechter, und dem erzwungenen Exil der Oberschicht, gab es keinen eigenen jüdischen Staat mehr. Nach Rückkehr der Emigranten entstand das sogenannte Heiligkeitsgesetz mit seinem strengen Inzestverbot.
Dieser Punkt, dass wir hier im nachexilischen Gemeinwesen ohne staatliche Zentralinstanz, ohne eine wirkliche Tempelorientierung mit einer Priesterschaft, wie wir da nun definieren, wer gehört dazu, wer nicht. Entscheidend ist, dass jetzt plötzlich in dieser Zeit auch die Genealogie eine Rolle spielt.
Verwandtschaftsbeziehungen wurden nun wichtig, um die Einheit des Volkes zu wahren. Deshalb stellte man Regeln auf, wie verwandtschaftlich, aber ohne Inzest geheiratet werden kann. In älteren Teilen der hebräischen Bibel erscheint der Geschwisterinzest allerdings möglich. Als Tamar, die Tochter König Davids, von ihrem Bruder Amnon vergewaltigt wird, ist nicht der Inzest das Problem.
Sondern Tamar beklagt sich darüber, dass er sie wegwirft wie einen benutzten Lappen. Dass er nicht dazu steht, ich habe mich in dich verliebt, da hat er vorher davon auch geredet. Tamar sagt daraufhin, rede doch mit dem Vater David, er wird sich bestimmt deinen Wünschen nicht verschließen.
Der Inzest selbst wird im Text nicht thematisiert, erscheint zu dieser Zeit um 1000 vor Christus möglich gewesen zu sein. Im frühen Christentum hält man sich wie im Judentum an das Inzest-Tabu, auch wenn die Römer die Christen des Inzests beschuldigen, weil sie sich untereinander Brüder und Schwestern nennen. Dabei folgen die Christen treu den römischen Eheregeln. Dass es in der Bibel Inzest gibt, sogar Abraham heiratet seine Schwester, sah auch Kirchenvater Augustinus eher entspannt. In seinem Innersten, so ist sich Augustinus sicher, lehne der Mensch den Inzest sowieso ab, aber im Notfall, ob im Paradies oder nach der Sintflut, muss er eben sein.
Na, dann hoffen wir mal, dass solche Notfälle in nächster Zeit erstmal nicht wieder auftreten. Falls Sie übrigens zu denen gehören, die sich gut mit altägyptischen Mythen auskennen und sich vielleicht gewundert haben, der Autor spricht hier im Beitrag von 14 Teilen, in die die Leiche von Osiris zerlegt worden sein soll. Es gibt da aber verschiedene Varianten. Mal sind es 42 Leichenteile, mal 26 und mal eben nur 14. Nachdem wir ja eben schon einiges über Geschwisterehen und Geschwisterinzest gehört haben, möchte ich nun gerne auf eine ganz besondere Schwesternbeziehung schauen. Nämlich die von Lea und Rachel, die in der hebräischen Bibel bzw. im Alten Testament erzählt wird. Die beiden gelten als Erzmütter Israels. Mit ihrem gemeinsamen Mann Jakob haben sie insgesamt 12 Söhne und diese wiederum gelten als Begründer der 12 Stämme Israels. Darüber konnte ich vor der Sendung mit Birgit Klein sprechen. Sie ist Judaistin und Rabbinerin und zuerst habe ich sie gefragt, Frau Klein, Lea und Rachel sind ja mit demselben Mann verheiratet, mit Jakob. Das klingt schon mal nach einer ziemlich komplexen Ausgangslage. War das üblich, dass zwei Schwestern damals denselben Mann heirateten und das auch noch zur selben Zeit?
Leider wissen wir sehr wenig, wie Ehen organisiert waren in der biblischen Zeit. Das ist eine Ausnahmegeschichte hier von Lea und Rachel, die sicher auch viele andere Botschaften hat, aber nicht um eine übliche Ehe hier zu informieren. Später ist sogar ausdrücklich ein Mann verboten, die Schwester seiner Frau zu heiraten. Das ist also eine der, oder zumindest mit ihr auch sexuell zu verkehren. Also deshalb, es ist hier wirklich eine ganz besondere Geschichte.
Diese Dreierkonstellation von Lea, Rachel und Jakob war ja eigentlich für niemanden so richtig zufriedenstellend. Denn Jakob wollte eigentlich Rachel heiraten, die jüngere der beiden. Um sie zu bekommen, musste er dann aber erstmal 7 Jahre lang ihrem Vater dienen. Nach all dieser Mühsal bekam er dann von diesem Vater in der Hochzeitsnacht statt Rachel die ältere Lea untergeschoben. Er war natürlich enttäuscht, durfte dann aber später auch noch Rachel heiraten. Das wiederum führte aber dazu, dass Lea sich ungeliebt fühlte. Sie galt auch als die weniger schöne von beiden. Zur Entschädigung schenkte Gott Lea dann aber insgesamt 6 Söhne, während wiederum Rachel erstmal kinderlos blieb. Es sind also beide auf ihre Art unglücklich und auf die andere neidisch. Was erfahren wir denn darüber, wie die beiden Frauen mit ihrem jeweiligen Schicksal umgegangen sind?
Wir erfahren relativ wenig darüber. Was sehr spannend ist an dieser Geschichte ist, dass die Frauen erstmalig zu Wort kommen in dem Moment, wo sie ihren Kindern Namen geben, also ihren Söhnen in diesem Fall selbstverständlich. Und das ist das erste Mal, dass es passiert. Vorher in den Generationen davor bei den Eltern und Großeltern waren es entweder die Männer oder das heißt, sie nannten ihn Esau oder sie nannten ihn Jakob, aber es ist nicht die Frau alleine, die den Sohn gebiert, die ihm den Namen gibt. Und das ist jetzt bei Lea ganz ungewöhnlich in dieser Beziehung. Sie ist die erste Frau, die ihrem Sohn, ihrem ersten Sohn und den folgenden Söhnen Namen gibt. Und dem 4. Sohn gibt sie den Namen Judah. Natürlich ein ganz wichtiger Name, weil sich daraus dann bis heute auch das Wort Juden ableitet. Und Judah kommt von der Wurzel danken. Das heißt, er wird danken. Und in der späteren rabbinischen Auslegung heißt es dann, dass Lea der erste Mensch ist, der Gott dankte. Und das wird gesehen in gewisser Weise als Ausgleich dafür für die Erniedrigung, die sie erleiden musste.
Das ist natürlich sehr spannend, weil das ja auch so diese wirklich wichtige Rolle der Frauen da auch schon so in der frühen Erzählung betont.
Ja, die Frauen werden in der biblischen Erzählung sehr passiv geschildert und die einzige aktive Funktion, die sie dann übernehmen, ist die Form der Namensgebung, was aber auch umgekehrt nicht zu unterschätzen ist, weil Namen eine sehr große Bedeutung haben, gerade in der biblischen Tradition. Und das Wort Nomen est omen, also der Name weist schon auf die Zukunft hin, trifft umso mehr für die biblische Zeit zu und von daher haben sie dann eine ganz wichtige Funktion, weil sie in gewisser Weise mit dem Namen auch das Schicksal ihrer Söhne dann vorherbestimmen.
Ich bin aber tatsächlich bei meinen Recherchen auch noch auf eine Erzählung gestoßen, die ich ganz spannend fand, nämlich die, dass Rachel und Lea dann später auch zusammenarbeiten. Da heißt es dann nämlich, dass Lea eine, ich glaube, eine Wurzel, eine Alraune findet, die die Fruchtbarkeit fördern soll. Und die sozusagen dann ihrer Schwester Rachel anbietet im Gegenzug für eine Nacht mit Jakob, sodass am Ende dann beide sozusagen die eigene Fruchtbarkeit dadurch noch steigern können.
Ja, das stimmt durchaus. Also die Geschichte mit der Alraune ist durchaus sehr spannend und wird dann teilweise sogar in der späteren jüdischen Auslegung als etwas anrüchig gesehen. Hier quasi versucht wird, die Fruchtbarkeit auf diese Art und Weise zu beeinflussen. Was eigentlich sehr spannend ist bei dem Thema Geschwisterbeziehungen, dass es auch in diesem Fall dieser sehr spannungsreichen Entwicklung es doch wieder auch Momente gab, wo die Schwestern zueinander finden konnten.
Es gibt ja nun neben der hebräischen Bibel auch noch den Talmud. Darin werden aus der Überlieferung konkrete Handlungsanweisen entwickelt. Und der ist ja, kann man glaube ich sagen, für die jüdische Alltagspraxis vielleicht sogar noch wichtiger als die Bibel. Welche Schlüsse ziehen denn die Gelehrten aus der Geschichte dieser beiden Frauen?
Ja, die Schlüsse der Gelehrten sind leider nicht im Talmud überliefert in diesem Fall, sondern in der erzählerischen Tradition Auslegung der Antike. Und da gibt es unterschiedliche Auslegungen auch nochmal, die das Verhältnis der Schwestern beleuchten, nämlich beispielsweise, dass Rachel Jakob warnte, dass ihr Vater ihn wahrscheinlich betrügen würde und ihm die ältere Schwester unterschieben würde und sie daraufhin ein Zeichen vereinbarten, damit Jakob Rachel erkennen würde. Und dann hatte aber Rachel mit ihrer Schwester derart Mitleid, dass sie ihr dieses Zeichen verriet, damit sie nicht quasi Schande erfahren würde. Und deshalb, also für diese Großzügigkeit Rachels ihrer Schwester gegenüber, wurde sie belohnt damit, dass sie die Vorfahrin von König Saul wurde. Also das ist eine der Auslegungen, die aber darauf hinweist, dass hier selbst in dieser Situation versucht wird, Rachel als sehr großzügig gegenüber ihrer Schwester darzustellen, was sie nach dieser Erzählung war, dadurch, dass sie, obwohl sie Jakob derart anscheinend liebte, dass sie dennoch bereit war, ihre Schwester zu schonen und nicht der Schande auszusetzen.
Man kann ja, glaube ich, sagen, dass Eifersucht, Neid und Rivalität auch insgesamt wichtig sind in biblischen Geschwisterbeziehungen. Ich denke da zum Beispiel an Kain und Abel. Da ist Kain wütend, weil Gott seinen Bruder Abel bevorzugt. Aber auch Jakob ist enttäuscht, weil sein Vater in diesem Fall seinen Zwillingsbruder Esau bevorzugt. Josefs Brüder sind eifersüchtig, weil Josef das Lieblingskind seines Vaters ist. Und so geht es dann weiter. Ich weiß, dass Sie neben Ihrer Rolle als Professorin auch als Rabbinerin tätig sind. Erleben Sie denn solche Geschwisterrivalitäten da auch im echten Leben sozusagen?
2022 war ich 4 Monate Vertretungsrabbinerin in Curaçao in der Karibik. Dort eine sehr alte Gemeinde, viele Mitglieder schon dort in der 14., 15. Generation und die meisten irgendwie untereinander verwandt. Und es gab ein Schwesternpaar, was mich miteinander sprach. Und auf so einer kleinen Insel wie Curaçao mit einer Gemeinde kann man nicht in eine andere fliehen. Das heißt, die Schwestern mussten sich begegnen. Und wenn sie dann beispielsweise auf dem Pult standen, auf der Empore, auf der die Tora gelesen wurde, war die Spannung zwischen beiden sehr stark zu spüren, wenn sie es zum Beispiel dann auch vermieden, sich einander anzuschauen. Und da habe ich versucht, tatsächlich durch Workshops darauf hinzuwirken, dass es vielleicht doch wieder zu einer Begegnung der Schwester kommen könnte und zu einem Gespräch, was mir aber damals nicht geglückt ist. Aber ich hoffe, dass die beiden Schwestern doch zueinander finden, weil gerade dann in einer so engen Situation, engen räumlichen Situation ist so ein schwieriges Verhältnis dann besonders schwer zu ertragen.
Nutzen Sie denn in solchen Situationen dann manchmal auch eben solche biblischen Geschichten?
Ja, es gibt in der jüdischen Tradition selbstverständlich viele Möglichkeiten, diese Geschichten zu nutzen, da diese ganzen Geschichten mit diesen dysfunktionalen Familien, schwierigen Eltern, Kindbeziehungen und Geschwisterbeziehungen ja durch den jüdischen Lesezyklus der Tora jährlich immer wieder gelesen werden. Und jedes Jahr werden die Geschichten von diesen problematischen Familienverhältnissen gelesen. Und es gibt dann immer wieder die Möglichkeit zu versuchen, Beispielgeschichten zu erzählen, wie vielleicht doch es zu einer gelungenen Geschwisterbeziehung kommen kann. Und bei diesen biblischen Geschichten finde ich auch nochmal sehr wichtig, dass hier vor allen Dingen auch die Eltern schuldig werden in gewisser Weise an den Kindern. Denn wie im realen Leben heute sind Geschwisterbeziehungen ja häufig auch deshalb schwierig, weil die Eltern schon in manchen Fällen doch Fehler begangen haben, wie sie mit den Geschwistern umgegangen sind, dass sich Geschwister untereinander benachteiligt und bevorzugt fühlen, was dann zu diesen Spannungen führt. Und das sieht man dann hier auch bei sehr vielen Geschichten, dass zum Beispiel Jakob dann seinen Sohn Josef bevorzugt und die Brüder dann wieder neidisch sind. Also diese Konstellationen, die dann auch hier in ihrer Komplexität aufgeführt werden in der biblischen Erzählung, sind auch Konstellationen, wie sie heute im realen Leben vorkommen. Und deshalb gibt es jedes Jahr die Möglichkeit, wenn diese Abschnitte aus der Tora gelesen werden, wieder wirklich warnend auch darauf hinzuweisen, wie schwierig es doch sein kann und welche große Verantwortung vor allen Dingen auch Eltern gegenüber ihren Kindern übernehmen, weil letztlich auch sie mit dafür verantwortlich sind, zumindest, dass die Geschwister sich später untereinander verstehen.
Also nicht nur die Geschwister haben sozusagen eine Verantwortung für das Familiengefüge und die Harmonie, sondern auch die Eltern. Das sagt Birgit Klein. Sie ist Professorin für jüdische Geschichte an der Hochschule für jüdische Studien Heidelberg und Rabbinerin. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Frau Klein.
Ganz herzlichen Dank Ihnen auch, Frau Leit.
Und ich entschuldige mich bei Ihnen für die nicht so ideale Tonqualität. Wir hatten leider einige technische Probleme und haben Frau Klein dann übers Telefon erreicht. Ich möchte Sie jetzt mitnehmen nach Pakistan, in eine ganz besondere Geschwistergemeinschaft. Es geht um diejenigen, die in Pakistan als drittes Geschlecht bezeichnet werden, die Khwaja Sara. Diese leben oft in kleinen Gemeinschaften, in einer Art Wahlfamilie zusammen. Eine Frau ist dabei als Guru der Haushaltsvorstand und sie schart Schülerinnen oder Chelas um sich. Diese Schülerinnen bezeichnen sich untereinander auch als Schwestern. Gerd Brendel war für uns vor Ort.
Welcome back, ladies and gentlemen. You're watching The Morning. We are with Pakistan's first trans model, Kami Sen.
Powerful, brave, significant.
Stark, mutig, bahnbrechend, hoffnungsvoll. Als Ende 2016 Kami Sids Fotos zum ersten Mal im Netz und in Modezeitschriften auftauchten, war das Medienecho enorm. Vom pakistanischen Frühstücksfernsehen bis zur BBC und der Deutschen Welle. Alle berichteten über das Model, das der Trans-Community des islamischen Landes ein Gesicht gab. Die Fotokampagne hatte einen todernsten Hintergrund. Denn trotz Gleichstellung vor dem Gesetz werden Transfrauen in Pakistan immer wieder Opfer von Diskriminierung und Gewalt bis hin zum Mord. Gebt uns Gerechtigkeit, forderten Teilnehmerinnen auf der ersten Demonstration für Transrechte in Karachi, Kami Sids Heimatstadt im letzten Jahr. Ein paar Monate später ist Model und Aktivistin Kami Sid in Lahore, um ein Filmfestival zu eröffnen. Ein Filmfestival nicht nur für Trans-Minderheiten.
Ich bin eine Transgender-Person und ich sehe meine Aufgabe darin, auch andere Minderheiten zu unterstützen.
Und so besteht das Publikum im Kulturzentrum Olopolomo in Lahore nicht nur aus Transfrauen, sondern auch aus Schwulen und Lesben. Die meisten fühlen sich in der bürgerlichen Nachbarschaft zu Hause. Vor den Bungalows nebenan parken SUVs. Am Eingang zum Wohnviertel wacht ein Sicherheitsdienst.
Wir sind Teil einer weltweiten Bewegung.
Aber, sagt Rana Atan, die in ihrem ersten Leben als Mann als Menschenrechtsanwalt gearbeitet hat, wir haben auch unsere eigene Geschichte.
Seit der Zeit des Mogulreichs spielte die Khwaja Sara Community eine ganz besondere Rolle in der höfischen Gesellschaft, bis bestimmte Kolonialgesetze die Community kriminalisierten.
Aus der Zeit, als Transgender-Frauen an indischen Fürstenhöfen als Musikerinnen und Tänzerinnen hohes Ansehen genossen und ihre eigenen Häuser unterhielten, stammt der Begriff Khwaja Sara.
Die Gemeinschaft der Khwaja Sara wird nicht von Biologie definiert, sondern durch Kultur.
Eine Kultur, die bis heute lebendig ist. Mit eigenem Dialekt, eigener Musik und einer alternativen Familienstruktur. Nili Rana steht am Rande der diversen Teegesellschaft beim Filmfestival. Sie ist deutlich älter als die meisten hier. Statt Sari trägt sie das traditionelle Shalwar Kameez, ein knielanges, langärmeliges, besticktes Hemd über weiter Hose und die Dupatta, einen Schal über den Kopf.
Bis heute leben die meisten Khwaja Sara in eigenen Wohngemeinschaften mit einer Mutter als Haushaltsvorstand, der von allen respektvoll Guru genannt wird, und ihren Chelas, ihren Jüngerinnen oder Schülerinnen.
Die Wohngemeinschaften werden Deras genannt, das alte Wort für Kloster. Auch Nili Rana gehört als Chela zu einer Dera. Wir verabreden uns zu einem Besuch für den nächsten Abend. Nili Ranas Dera liegt am anderen Ende von Lahore in einer kleinen Leute-Gegend. Kein Sicherheitsdienst bewacht hier den Eingang zum Viertel. Auf der engen Gasse parken Motorroller statt Autos. Hier wohnt Niliranas Guru, gemeinsam mit vier ihrer Chelas. Ein reiner Frauenhaushalt, betont Nili.
Weil wir eine religiöse Familie sind, sind Männer hier nicht erwünscht. Wenn wir ein religiöses Fest feiern, den Koran rezitieren, gemeinsam beten, kommen auch die anderen Frauen aus der Nachbarschaft.
Beziehungen mit einem festen Partner haben in diesem traditionellen System der Wahlfamilie keinen Platz.
No boyfriends.
Bei diesem Thema reden alle durcheinander.
Wir finden es besser, wenn wir keine männlichen Partner haben. Wir leben das Sufi-Modell von geistiger Liebe. Nach dem Sex respektieren Männer einen doch sowieso nicht mehr.
Boyfriends, no respecting. No respect.
Nilirana und die anderen verstehen sich als gute Musliminnen. Von Gott berufen, als Frauen zu leben. Und sie legen großen Wert darauf, dass keine von ihnen hier in dieser Dera als Sexarbeiterin ihr Geld verdient, wie das viele andere Quatschaseras müssen. Bei der Straßenprostitution und beim Betteln sind Transfrauen am gefährdesten, erzählt Neli, die als Vermittlerin bei Konflikten mit der Polizei arbeitet und Quatschaseras hilft, gegen Übergriffe vorzugehen. Zu Hause, in Dera, verlassen sich ihre Schwestern auch auf göttlichen Beistand.
Wir beginnen jeden Morgen mit einem Gebet und dann treten wir zum Beispiel bei Hochzeiten auf und besuchen Familien, in denen gerade ein männliches Kind zur Welt gekommen ist, um es zu segnen und zu singen.
Denn der lautstarke Besuch im Haus der Wöchnerin mit Instrumenten und Wiegenliedern verheißt Glück. Segen gegen Geld. Was immer die Chelas verdienen, bekommt die Mutter Guru, die dafür für alle sorgt. Ein System auf Gegenseitigkeit, verwurzelt in einer langen Tradition. Nilis Guru, Sakia, lebt seit einem halben Jahrhundert als Quatschasera. Sie war 15, als sie ihre biologische Familie in einer Kleinstadt eine Autostunde weit weg von Lahore verließ.
Die Quatschaseras haben bei der Hochzeit einer Cousine gesungen und ein Onkel hat ihnen von mir erzählt, dass es in der Familie auch einen Jungen gibt, der so ist wie sie. Meine Quatschasera-Schwestern wollten mich gleich mitnehmen. Meine Eltern waren erst dagegen, aber dann haben sie mich doch ziehen lassen. Und ich war total froh, denn meine neuen Verwandten haben mich gut behandelt.
Hat sie ihren Schritt je bereut? Guru Sakia zieht lange an ihrer Zigarre.
All meine Schülerinnen haben mich immer respektiert und deswegen habe ich nie meine Familie vermisst. Denn das hier ist meine Familie.
Und dann holen die Quatschaseras ihr Harmonium und die Trommeln hervor und singen einen alten Bollywood-Song. Herz verschenken, Herzen brechen. Das ist doch ein und dasselbe. Liebe, ein Traum, den die Quatschaseras auf Hochzeiten besingen. Ihre Herzen gehören der Wahlfamilie und vielleicht Allah.
Dieser Beitrag stammt übrigens schon aus dem letzten Jahr, hat aber nichts von seiner Aktualität verloren. Auf dem indischen Subkontinent kämpfen Transfrauen weiter um mehr Anerkennung, zum Teil auch mit Erfolg. In Bangladesch etwa wurde im Frühjahr dieses Jahres eine Moschee nur für Quatschasera eröffnet. Mit unseren Geschwistern teilen wir unsere Eltern und unsere Kindheit. Wir spielen mit ihnen, konkurrieren um die Aufmerksamkeit von Mutter und Vater, streiten mit ihnen und wir lieben sie. Das ist auch in Indien nicht anders. Diese geschwisterlichen Beziehungen haben in den heiligen Schriften Indiens mythologische Vorbilder. Zudem ist den Brüdern und Schwestern ein jährliches Fest gewidmet. Das sogenannte Raksha Bandhan Festival, auch Rakhi genannt, wird dieses Jahr am Montag, den 19. August gefeiert. Antje Stiebitz hat sich in Delhi umgehört, was es damit auf sich hat.
Mein Raki-Band um dein Handgelenk wird immer stark sein. Ich, deine Schwester, werde dich jetzt zu Hause besuchen. Mein Bruder, bitte, gib mir deine rechte Hand.
So lautet der Text eines Liedes zu dem Festival Rakshabandhan. Rakshabandhan bedeutet so viel wie Band des Schutzes oder der Verpflichtung. Das Fest, auch Raki genannt, wird in ganz Indien gefeiert und zwar immer am letzten Tag des Mondkalenders im indischen Monat Shravan. An diesem Tag bindet vor allem die Schwester ihrem Bruder ein Schmuckband um das Handgelenk, meist in bunten Farben und mit einem Ornament daran.
Das Binden des Raki-Bandes symbolisiert, dass die Geschwister Respekt füreinander haben.
Sagt Yatil. Der junge Mann ist mit seinem Freund Satil in den Tempel gekommen und der ergänzt:
Let's say Rakshabandhan is just a way to, you know, make a bond of sister and brother.
Rakshabandhan stärkt die Beziehung zwischen Schwester und Bruder. An diesem Tag legt der Bruder den Eid ab, dass er sich um seine Schwester kümmern wird.
Take a oath that he will protect his sister.
Dann meldet sich Yatil noch einmal zu Wort.
Diese geschwisterliche Beziehung ist wichtig, denn nur wenn wir uns gegenseitig helfen, können wir all unsere Zukunftsängste überwinden.
Die beiden sitzen im Schneidersitz auf dem Boden des Jagannath-Tempels im Südosten Delhis. Ein Tempel, dessen Heiligtum den Gott Jagannath mit seinen zwei Geschwistern zeigt. Jagannath wird vor allem in der Stadt Puri im ostindischen Bundesstaat Odisha verehrt. Deshalb hat ihm die Gemeinde der Odisha-Stämmigen hier in Delhi einen Tempel gebaut. Das Allerheiligste des Tempels zeigt den Gott rechts, seine Schwester Subhadra in der Mitte und seinen Bruder Balabhadra links.
Sie verkörpern die Einheit von Bruder und Schwester in unserer Religion, dem sogenannten Sanatan Dharma. Im Kali-Yuga, dem modernen Zeitalter, möchte jeder alleine leben, aber in der alten indischen Kultur haben alle Familien zusammengelebt.
Erklärt Krishna Jyoti, die heute Dienst an der Rezeption des Tempelkomplexes hat. Eine Episode aus dem populären indischen Epos Ramayana. Gott Ram erklärt seinem jüngeren Bruder Lakshman, dass er aufgrund einer Intrige in den Wald gehen und dort im Exil leben wird. Lakshman ist außer sich und bittet den älteren Ram, auf Knien mit ihm gehen zu dürfen. Die Verfilmung des Ramayana aus dem Jahr 1987 war die erfolgreichste Fernsehserie Indiens. Und sie zeigt vor allem eins.
Das Ramayana und der Charakter Rams zeigen, welche Pflichten man im Leben gegenüber der Familie und seinen Freunden hat.
Jaykant Sharma sitzt in einem Klassenzimmer der Lal Bahadur Shastri Sanskrit-Universität im südöstlichen Delhi. Der Professor für Sanskrit-Grammatik kennt sich aus mit den heiligen Schriften. Das Ramayana, erklärt er, stelle eine Art Lebenshilfe für Geschwister dar. Lakshman etwa opfert sein Leben für Ram und verbringt mit ihm 14 Jahre im Exil. Der zweite Bruder, Bharat, lehnt den Thron zugunsten von Ram ab, übernimmt aber stellvertretend für ihn die Herrschaft von Ayodhya. Der dritte Bruder, Shatrughna, übernimmt die Verwaltung des Königreichs, bis Ram zurückkommt und zum König Ayodhyas gekrönt wird. Jaykant Sharma erklärt:
Ab Ramayana mein Ram, Lakshman, Bharat, Shatrughna ke.
Wir können im Ramayana sehen, wie sich vier Brüder in idealer Weise gegenüber dem anderen verhalten. Wir sehen, wie ein Bruder für den anderen einsteht und ein Opfer bringt.
An dieses Rollenmodell, fährt der Experte fort, halte sich sogar Rams Gegenspieler, der Dämon Ravan. Seiner Schwester gegenüber etwa schwört er, dass er sie ihr Leben lang schützen werde, auch wenn es sein Leben kosten sollte. Aber der Dämon begeht einen schweren Fehler. Er hört nicht auf seine Brüder, denn diese warnen ihn davor, die Frau Rams, Sita, nach Sri Lanka zu entführen. Nachdem er es dennoch tut und Sita gefangen hält, bitten ihn seine Geschwister, Sita wieder freizulassen. Aber Ravan weigert sich.
Als Bruder hat Ravan nicht getan, was notwendig war, und deshalb wurde sein Königreich zerstört. Wir können daraus lernen, dass wir auf unsere Geschwister hören müssen. Ravan war kein guter Bruder. Wenn sich Geschwister nicht einigen können, wird alles zerstört.
Was passiert, wenn sich Geschwister nicht einigen, fährt Jaikant Sharma fort, stellt aber insbesondere das zweite in Indien als heilig geltende Epos dar.
Das Mahabharata zeigt, wie sich Geschwister aufgrund von Landbesitz und anderen Begierden bekämpfen.
Genau genommen sind das Cousins, zwischen denen sich der Krieg von Kurukshetra entfacht, von dem in Indien bereits jedes Kind weiß. Als sich die beiden Heere auf dem Schlachtfeld gegenüberstehen, ist Prinz Arjun angesichts der anstehenden Katastrophe verzweifelt. Schließlich wird er gegen seine Verwandtschaft kämpfen. In dieser Situation entspinnt sich ein Gespräch zwischen Arjun und Gott Krishna, das als das heilige Buch der Bhagavad Gita bekannt ist und oft als Essenz der Hindu-Religion angesehen wird. Auch wenn der moderne Lebensstil den Individualismus in Indien fördert und die alten Bräuche oft eine Kommerzialisierung erfahren, die enge Beziehung zwischen den Geschwistern wird weiterhin gefeiert. Bis heute spielen die Familienbande dort eine größere Rolle als in Deutschland und die religiös-traditionellen Vorstellungen sind noch immer tief im Alltag verwurzelt.
Die Rakhi genannten Geschwisterarmbänder sehen übrigens ziemlich genauso aus wie das, was man hierzulande als Freundschaftsarmbänder kennt. Vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass Freunde bei uns ein Stück weit die engen Geschwisterbeziehungen ersetzt haben. Religionen im Radio gibt es übrigens jeden Sonntag im Deutschlandfunk Kultur ab 14.05 Uhr. Und ich empfehle Ihnen auch unsere Schwestersendung Tag für Tag. Immer werktags im Deutschlandfunk ab 9.35 Uhr.